Kein Ding, der feministische Podcast zu Care und Sorgegerechtigkeit. Heute vom People Summit, der vom 22. bis 24. März in Wien stattgefunden hat. Mit der AG Femstreik und der Initiative Abjayala Descolonial haben wir über die Möglichkeiten eines Care-Streiks und die Problematiken des Extraktivismus in Abjayala gesprochen. Ich bin Maxi Ziegler und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute auf dem People Summit in Wien und gerade nach dem Workshop Raus aus der Vereinzelung Sorge und queerfeministische Utopien mit der AG Feministischer Streik von der Plattform Radikale Linke, und ich freue mich sehr, dass wir heute jetzt noch kurz sprechen können. Möchtet ihr euch einmal kurz vorstellen und sagen, was wir gerade gemacht haben?
Also wir sind als Arbeitsgruppe 2019 entstanden und haben uns am Anfang eher für Lohnarbeitskritik an sich interessiert und ziemlich schnell aber gemerkt, uns fehlt darin eine explizit geschlechtliche Perspektive, und haben uns gleichzeitig auch inspirieren lassen von globalen Bewegungen des feministischen Streiks und auch dem langsamen Orientieren im deutschsprachigen Raum, vor allem an Streikpraktiken in lateinamerikanischen Ländern, und uns dann ziemlich schnell eben auch mit dem feministischen Streik beschäftigt. Das hat am Anfang bedeutet, wir haben unterschiedliche Veranstaltungen beziehungsweise eine Veranstaltungsreihe zu feministischer Ökonomiekritik und zum feministischen Streik gemacht und sind dadurch auch sehr schnell bei unterschiedlichen Fragen der Sorge- und Care-Arbeit und wie wir dieselbe ausüben, wie wir darin selber verstrickt sind. Sehr viele von uns haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch im Sozialbereich gearbeitet, und wie wir sozusagen einen Streik darin möglich sehen oder wie wir auch vielleicht Geschlecht als Ganzes bestreiten können.
Und anschließend daran vielleicht auch, was wir konkret gerade eben gemacht haben. Also es ist eben im Rahmen von People Summit ein Workshop gewesen zu Raus aus der Vereinzelung, wo wir uns auseinandergesetzt haben mit, was sind eigentlich Care-Arbeiten, die verrichtet werden, was können wir als Care-Krise verstehen oder wo verorten wir Krisen? Spoiler, der Kapitalismus ist die Krise. Genau, und irgendwie wie quasi verschiedene gesellschaftliche Positionierungen entlang von Vergeschlechtlichungen und Rassifizierungen in der Verrichtung und Abwertung von Care-Arbeit eine Rolle spielen. Aber auch, was für Utopien wir eigentlich entwickeln können und wollen, um aus diesen Abhängigkeitsverhältnissen oder besser in diesen Abhängigkeitsverhältnissen eigentlich zu leben.
Auf einem Banner während eurem Workshop habe ich gelesen, wenn wir streiken, steht die Welt still. Das ist natürlich ein guter Slogan aus der Care-Bewegung. Ich weiß gar nicht, ob der zu einer Person zugeordnet werden kann. Wisst ihr das?
Ich bin unsicher, ob das von Precarias a la Deriva ist. Das ist so ein Kollektiv, das in Spanien, also ich weiß auch zu wenig dazu, aber das in Spanien so militante Untersuchungen angestellt hat, Personen gefragt hat, so quasi, was ist dein Streik? Gerade auch im Care-Arbeitssektor, aber auch als SexarbeiterInnen oder an Streikposten Arbeit verrichtet haben und verrichten. Und genau, ich glaube, im Zuge dessen ist dieser Slogan entstanden, oder zumindest das ist der Connex, den ich dazu habe.
Und heute haben wir mit dem Slogan gearbeitet: Wenn wir streiken, steht die Welt still. Auf zum feministischen Streik gegen Patriarchat und Kapitalismus. Gegen wen macht ihr denn damit eine Kampfansage auch?
Ja. Ich habe, glaube ich, was sehr Spezifisches oder ein sehr spezifisches Bild dazu im Kopf, nämlich wenn ich mir erst Gedanken darüber mache, was Streik erstmal für mich bedeutet oder wie ich ihn kennengelernt habe, dann denke ich halt erstmal an Menschen, die in Fabriken arbeiten und irgendwie in Unternehmen bestreiken. Und wenn ich darauf aus einer feministischen Perspektive drauf schaue oder auch auf mein eigenes Leben irgendwie, sowohl in privaten Sorgearbeit als auch in einer bezahlten Sorgearbeit, die ich verrichte, dann merke ich sehr schnell, ich kann diesen Streik nicht verrichten. Und gleichzeitig, wenn ich mir auch irgendwie die Form von, wie Streik sonst organisiert ist, nämlich oft in Gewerkschaften anschaue, merke ich auch, wie viele Formen von Arbeit eben in der gewerkschaftlichen Organisation rausfallen und wie eigentlich sogar Gewerkschaften teilweise dazu führen können, bestimmte Arbeiten nicht bestreiken zu können. Zum Beispiel, wenn ich mir ganz viele bürgerlichen, lohnabhängigen Frauen und Männer anschaue oder Personen, die sozusagen in ihrem Familienkonzept drin haben, gemeinsam oder jeweils auch arbeiten zu müssen und dadurch Sorgearbeit auslagern, dann bedeutet das eben auch, dass in Gewerkschaften eigentlich migratisierte und prekarisierte SorgearbeiterInnen, auf die die Arbeit ausgelagert wird, keinen Platz haben und sozusagen Gewerkschaften eigentlich gegen eine Organisierung von prekären SorgearbeiterInnen kämpft und kein Interesse daran hat, diese zu organisieren und zu unterstützen. Und das ist irgendwie auch ein Ort, an dem wir immer wieder versuchen anzusetzen und eben auch zu schauen, wo ist ein Streik nicht möglich, aber extrem notwendig.
Könnt ihr darauf noch ein bisschen eingehen, wer eigentlich streiken kann, wer nicht streiken kann und was das für große Unterschiede auch in der ganzen Care-Debatte sind?
Das passt vielleicht ganz gut zu dem, dass wir in diesem Jahr schon uns auch mit dem Thema Sicherheit beschäftigt haben. Und da haben wir so in Anlehnung an das Transformative Justice Kollektiv von Berlin, die ja die Frage stellen in einer Broschüre, sowas macht uns wirklich sicher, haben wir uns auch diese Frage gestellt. Und wenn man sich die Frage stellt, was macht mir die größte Angst im Leben oder was gibt mir Sicherheit, dann im positiven Sinne, dann kommt man eigentlich auf ganz andere Sachen als das, was uns der Staat vorgibt. Also das hat nichts zu tun mit Knästen, hat nichts zu tun mit Polizei, sondern es geht darum, wir wollen Menschen, die sich um uns kümmern, wenn es uns schlecht geht. Wir wollen, dass jemand für uns da ist. Und dann sind wir halt so im Zentrum der Care-Tätigkeit. Und genau das ist aber auch der Grund, warum für Care-Arbeitende so schwierig ist zu streiken, weil sie ja selber die Arbeit eigentlich, sie wollen ja niemanden im Stich lassen. Also da wird es dann interessant. Und letztlich kann man schon sagen, dass wir mit dem Slogan, wenn wir streiken, steht die Welt still, ja, wie wir schon gesagt haben, also das Ziel wäre schon auch eine cis-sexistische, heteronormative Gesellschaft zu bestreiken, in der Sorgearbeit eben nur in der Familie, meistens in der Kleinfamilie, aufgeteilt wird. Und wir arbeiten dran, uns andere Care-Strukturen zu schaffen.
Ein Care-Streik, das war in mehreren Diskussionen immer wieder präsent, wie das aussehen könnte, was das heißt. Jetzt haben wir gehört, es ist einfach nicht möglich für viele Personen zu streiken, auch gerade wenn man nicht gewerkschaftlich organisiert ist, wie zum Beispiel 24-Stunden-BetreuerInnen. Natürlich auch keine Absicherung beim Streiken, also so von wem können wir auch erwarten zu streiken, finde ich, spielt da auch mit eine Rolle. Trotzdem ist dieser feministische Care-Streik irgendwo auch ein Ziel und natürlich auch ein, ja, eine große Motivation vielleicht auch oder könnte viel Motivation generieren. Wie könnte denn sowas aussehen? Was ist wichtig für einen Care-Streik oder welche Dimensionen spielen darin denn eine Rolle?
Ja, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass ein Care-Streik nicht möglich ist. Ich glaube, ich würde sagen, eine Form von Care-Streik, die einem Lohnarbeitsstreik ähnlich sieht, ist vielleicht nicht möglich oder halt so klassischem Lohnarbeitsstreik oder so ein Fabrikstreik oder so. Und wir müssen vielleicht diesen Begriff des Streiks oder so uns mehr darum drehen oder schauen, okay, was kann das dann konkret bedeuten? Und das kann so erstmals vielleicht so recht weit hergeholt wirken, aber neben dieser Auseinandersetzung mit zum Beispiel 24-Stunden-BetreuerInnen und deren Möglichkeiten, die Arbeit zu bestreiken oder niederzulegen oder auch andere Arbeitsverhältnisse zu erkämpfen, in der AG Feministischer Streik Wien auch Auseinandersetzungen zu patriarchaler Gewalt, also eher auch im Zusammenhang damit, aber dann auch nochmals konkret im Zusammenhang mit Kämpfen oder Organisierung gegen Feminizide. Da geht es auch darum, eine bestimmte Rolle oder bestimmte Rollenerwartungen zu bestreiken, also zum Beispiel patriarchale Gewalt einfach hinzunehmen, in einer Individualisierung oder Vereinzelung im vermeintlich Privaten, damit alleine zu bleiben, das nicht zu thematisieren und quasi diese Position zu bestreiken und dagegen auf die Straße zu gehen und patriarchale Gewalt, Feminizide als so eine Form von Zuspitzung auch sichtbar zu machen, zu besprechen, zu benennen, zu bekämpfen und möglichst auch zu verhindern.
Wie würde denn Care als gesellschaftliche Aufgabe aussehen?
Also heute in dem Workshop hatte ich das Gefühl, dass es schon sehr viel Lust gibt, gemeinsam sowas wie kollektive Care-Communities auszuarbeiten oder zumindest sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, da sind mehrere Momente wichtig. Also einmal sich gemeinsam zu überlegen, weil auch verschiedene Positionen damit ins Gespräch kommen und damit verschiedene Abhängigkeiten, aber auch verschiedene Machtverhältnisse von denen Personen halt unterschiedlich betroffen sind. Und dann auch dass es nicht darum geht, Care dann wieder zu individualisieren oder in Kleinfamilien oder Kernfamilien auszulagern, sondern eher darum, Communities oder eine Form von gemeinschaftlicher Organisierung für diese Care-Arbeit zu schaffen und die materiellen, strukturellen Bedingungen zu schaffen, damit das auch möglich ist.
Ja, ich finde es halt schade. Also es hätte immer wieder schon gute Ideen gegeben, wie Care-Arbeit anders aufgeteilt werden kann. Aber zum Teil ist das dann auch in Vergessenheit geraten durch so innerfeministische Streitereien. Also beispielsweise zeigt das auch in diesem Buch von Sophie Lewis zur Abschaffung der Kleinfamilie. Da wird zum Beispiel gezeigt, dass Familienabolitionistinnen sehr wenig Bezug genommen haben später dann auf die LGBTIQ-Communities und deren Kämpfe. Und also das, was halt ein bisschen traurig ist bei der Geschichte, ist, dass die besten Ideen stammen immer aus den marginalisiertesten Gruppen, natürlich aus der Not heraus, weil ihnen der Staat nichts gegeben hat. Also beispielsweise während der sogenannten AIDS-Krise in den USA, wo die Regierung ja die Menschen allein gelassen hat und ihnen keine Gesundheitsversorgung zur Verfügung gestellt hat. Da ist halt beispielsweise in lesbischen und queeren und schwulen Communities ganz viel Unterstützungsarbeit aufgebaut worden. Und von dem kann man total viel lernen. Gleichzeitig wollen wir natürlich nicht diese Krisen wieder haben. Also das ist halt immer so widersprüchlich. Auf der einen Seite, also ich persönlich, solange die Revolution nicht geklappt hat, hätte ich schon gern einen Wohlfahrtsstaat. Andererseits ist genau dieser Sozialstaat wieder der, der uns in so Kategorien unterteilt und wieder institutionalisiert. Räume, offene Räume, die wir selbst gestalten können, fehlen.
Und dann hat dieser Workshop im Rahmen des People Summit stattgefunden, der vor allem organisiert wurde, weil die Europäische Gaskonferenz in Wien stattfinden sollte. Durch die angekündigten Proteste wurde diese Gaskonferenz auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie seid ihr denn mit in das Programm gekommen oder was sind eure Ansätze, da genau die Parallelen zu ziehen zwischen Klimagerechtigkeit und Sorgegerechtigkeit?
Also ein Text, den wir zum Beispiel heute dabei hatten, da ging es eben darum, dass ein sich umeinander kümmern und aufeinander gut schauen nicht in einer kapitalistischen Logik liegt. Und somit ist irgendwie auch völlig klar, dass das sich um die Erde kümmern, sich um die Natur und um die gemeinsamen Ressourcen kümmern, dem sehr, sehr nahe kommt. Das heißt, irgendwie liegt in unserer Logik, dass alles ist, das eh alles verknüpft.
Und im Rahmen des People Summit und auch in der Beschäftigung mit Gas geht es auch sehr viel um die Frage, wie Energieversorgung anders gedacht werden kann und dementsprechend auch sehr viel um Vergesellschaftung. Und das ist natürlich aber gleichzeitig ein sehr technisches Überlegen teilweise, wenn wir uns über Gas oder Energieversorgung oder wenn wir darüber nachdenken und gleichzeitig ist eigentlich das, was für uns in unserer alltäglichen Beschäftigung und unserer Lebensrealität sehr, sehr viel naheliegender ist, eben auch eine Sorge als großes Grundbedürfnis sozusagen, das vergemeinschaftet gehört, aber in einem kapitalistischen, rassistischen System sehr vereinzelt und ausgelagert wird.
Und gibt es noch weitere Programmpunkte, wo ihr die Care- und Klimaverflechtung seht?
Ja, tatsächlich hat gleichzeitig ein Workshop stattgefunden von das Kollektiv und MAIS, also MAIS ist ein, oder das autonome Zentrum von und für MigrantInnen. Und der Workshop ist das Leben im Mittelpunkt, transformative Strategien für den Aufstand. Und dann gibt es noch einen weiteren, und zwar von Abiyala Descolonial, das weibliche Gesicht des Extraktivismus an Abiyala, also das Wort für Lateinamerika, Synatopien als Archiv des Widerstands.
Und genau an diesem Workshop haben wir am nächsten Tag noch teilgenommen und konnten danach mit der Initiative Abiyala Descolonial sprechen. Das Interview haben wir teils auf Deutsch und Spanisch geführt. Und an dieser Stelle geht ein ganz großes Danke an Dorothea Bauer, die als Dolmetscherin dabei war. Hallo nochmal zum People Summit. Wir sind hier am Sonntagabend, gerade nach dem Workshop und ich freue mich sehr, dass ich hier mit Angie und Claudia von Abiyala Descolonial sitze nach dem Workshop. Könnt ihr euch zum Anfang einmal kurz vorstellen und auch eure Initiative kurz beschreiben?
Hallo, ich bin Angie. Ich bin Studentin von internationaler Entwicklung an der Uni Wien. Und dieses Projekt von Abiyala Descolonial ist sehr neu und es hat sich lustigerweise oder interessanterweise im Rahmen des People Summits letztes Jahr Wickel, das hieß damals, es hat einen anderen Namen, aber es ist in diesem Rahmen entstanden, wo wir einfach einen Platz gebraucht haben und einen Raum gebraucht haben, um über Extraktivismus oder einfach so Umweltungerechtigkeit in Lateinamerika, Abiyala, zu reden. Genau, und da war quasi Claudias Einladung ja der Auslöser dafür.
Danke, Angie. Ich bin Claudia Sandoval Romero. Ich bin eine Mutter. Ich schreibe meine Dissertation an der Akademie der Bildenden Künste. Deswegen ist für mich so wichtig, immer einen Bezug zur Kunst zu schaffen. Ja, also das Kollektiv gibt es seit einem Jahr und wir kämpfen noch immer mit struktureller Gewalt. Das heißt, dass wir sehr prekarisiert sind, dass wir keine Zeit haben füreinander, aber trotzdem haben wir es geschafft, einen Raum des Sprechens, des Teilens, und das ist für mich sehr wichtig, bedeutet mir ziemlich viel, diesen Raum von Abiyala des Kolonial zu haben, und dass wir jetzt da bei der People Summit Konferenz dabei waren, ist mir sehr, sehr bedeutsam, weil wir hatten einen Raum zu sprechen gehabt, vor allem miteinander aus dem Abiyala. Da sind Kolleginnen aus Hamburg gekommen, da gab es einen mega wunderbaren, symbolischen Austausch. Und ja, das war die Erfahrung soweit.
In eurem Workshop »Das weibliche Gesicht des Extraktivismus in Abiyala, Lateinamerika« sprecht ihr über Xenotypien als Archiv des Widerstands. Könnt ihr erklären, was damit gemeint ist?
Das ist eine Aktion, die wir oftmals schon durchgeführt haben. Wir durften letztes Jahr einen Workshop durchführen im Rahmen von Mothering Communities, wo ich eingeladen worden bin, und ich lud dann meine Kolleginnen von Abiyala des Kolonial ein. Wir haben über Territorium gesprochen, wir haben Xenotypien in Bezug zu Abtreibungspflanzen dann gestaltet, und es war damals so wie heute eine sehr bedeutsame Aktion, weil wir konkret einen anderen Raum, eine andere Art und Weise vom Territorium geschaffen haben. Und das spricht noch immer über, warum Abtreibungspflanzen, weil die indigenen Frauen in Abiyala, Lateinamerika, sie haben durch die Nutzung von diesen Pflanzen Kinder entlassen, um keine Sklavinnen zu gebären. Und das ist noch immer für uns sehr wichtig, diese Idee des Frauenseins im Widerstand, der Kampf auch aktiv und heute noch stattfindet. Wir haben auch darüber gesprochen, wie im Süden Neuramiyan über die Rebellion der einheimischen Blumen spricht, Und deswegen ist das alles sehr verbunden. Wenn das in einem Raum vorkommt, dass so viele Leute, wunderbare Menschen mitmachen, entsteht eine Art Magie. Und das war eh der Vorschlag da.
Ich habe diese Magie auch gespürt, wie wir raus in die Sonne sind, weil die Methode heißt auch, dass wir auf schon vorbereitete Rahmen, die ihr mitgebracht habt, dann Pflanzen gelegt haben und in die Sonne gegangen sind. Könnt ihr noch mal kurz das Verfahren erklären, also wie das abläuft, dass wir jetzt Pflanzendruck in eurem Workshop machen konnten?
Wir haben davor über Moiramiyan gesprochen. Wir hatten davor den Redebeitrag von den Mapuchen-Frauen vorgelesen, was sehr wichtig war, diese Stimme dahin zu bringen, in den Raum zu bringen. Darüber hinaus haben wir gedacht, okay, wir können erst jetzt, dass wir verstanden haben, dass ihre Stimme, die Stimme von indigenen Frauen, da zu bringen ist, können wir dann mit abgetrockneten Pflanzen auf einem sensibilisierten Papier in die Sonne gehen, ein paar Minuten dann dieses Papier vom Sonnenlicht drucken lassen und dann mit Wasser einfach entwickeln. Es war eine Art Ritual, war sehr schön dabei zu sein, also euch zu sehen, mit welcher Offenheit ihr auch mitgemacht habt, war sehr schön.
Ja, und ich möchte da auch dazu sagen, es ist auch voll schön zu sehen, wie alle Naturelemente quasi eine Rolle da spielen, ne? Also wir haben das Papier, was von den Bäumen kommt, wir haben diese Pflanzen, die aus der Erde kommen, wir haben dann die Sonne, die dafür dient, dass die Fotografie quasi entwickelt wird. Da haben wir auch natürlich unsere Hände, unsere Körper, also es ist ja, die ganze Natur, das Wasser, um das zu entwickeln, danke, ja. Also diese ganzen Elemente, die zusammenkommen und etwas schaffen, finde ich auch voll schön.
Wir haben auch über den Aktivismus von Las Flores Nativas und dem Konzept des Terricidio gesprochen. Welches Konzept von Territorium steht im Zentrum oder prägt die Kämpfe gegen Extraktivismus in Apiayala?
Danke für diese sehr wichtige Frage. Warum Territorium so wichtig ist, ist, und das haben wir auch gesagt in dieser Definition, es ist das Territorium, der Kampf. Nicht so wie in Europa, wo es dann um Umweltschutz geht, sondern wirklich um das Territorium. Und wir haben auch die Definition davon gehört, nämlich Territorium als Leben.
También es importante entonces al ver que el territorio es la vida.
Genau, also es ist wichtig, dass wir diese Definition von Territorium als Leben betrachten und somit dann auch die Beziehung, die wir als Menschen mit dem Territorium haben. Nämlich nicht, dass das Territorium uns gehört oder von uns in irgendeiner Form bearbeitet werden kann, sondern dass wir Teil der Natur sind, Teil des Territoriums. Man spricht immer von dieser gegenseitigen Abhängigkeit und in Konsequenz dessen ist es dann eben auch wichtig, sie zu schützen. Und diese Definition ist für uns ganz wichtig, um diesen Kampf auch zu verstehen. Wenn wir dann davon sprechen, von Flüssen, von Blumen, von dem Körper voneinander abhängt und in permanenten Austausch zueinander steht.
Y tal vez no es diferente solo con la definición que hay en Europa.
In diesen unterschiedlichen Definitionen ist auch wichtig zu betonen, dass vor allem die indigenen Gemeinschaften und solche afrikanischer Abstammung ein unterschiedliches Verständnis von Territorium haben als zum Beispiel du und ich. Also wir als Personen, die in Städten aufgewachsen sind oder in Städten leben, auch wenn du jetzt in Europa aufgewachsen bist und ich ein kolumbianisches Verständnis von Territorium in einer Stadt habe, sind wir uns vielleicht ähnlicher, als dass Gemeinschaften indigener oder afroamerikanischer Abstammung haben. Und was eben auch damit zu tun hat, dass der westliche Diskurs und der Kolonialismus einfach Spuren hinterlassen hat. Und deshalb war es uns wichtig zu sprechen, nicht nur über diese unterschiedlichen Definitionen und Konzepte zwischen Territorium Europa und Apiayala, sondern eben vor allem auch die Gemeinschaften, die am stärksten und meisten davon betroffen sind in Apiayala, nämlich indigene und afroabstämmige Gemeinschaften.
Und ich würde auch noch hinzufügen, dass diese Definition von Territorium, diese moderne Definition von Territorium, die in der westlichen Welt so geprägt ist, aber mittlerweile nicht mehr in der westlichen Welt, sondern auf der ganzen Welt, eignet sich eigentlich sehr gut als Rechtfertigung, um die Natur zu nutzen. Also die Natur als eine Ressource zu sehen, die für die Menschen ist. Also es ist so eine Ressource, die wir haben, die wir verwenden können zu unseren Gunsten. Und da steht dann auch der Mensch im Zentrum, also der Stadt natürlich, der sich dafür entscheidet, wie diese Ressourcen verwendet werden. Und das ist dann eben auch unterschiedlich, weil wenn wir das so sehen, dann ist das quasi unser Recht, mit der Natur so umzugehen, wie wir wollen. Und beim Territorium geht es eben darum, dass diese Lebensraum vernichtet wird sozusagen. Also es wird dann eben für andere Zwecke verwendet. Es hört auf dann ein Lebensraum zu sein. Und ja, das ist die sozusagen Kommodifizierung der Natur, wo die Natur ja im Kapitalismus einen Wert hat und ja für Geld quasi verwendet wird.
Wer sind denn die Gemeinschaften und Communities und Personen, die am meisten vom Extraktivismus betroffen sind?
Es wird gesagt, dass es Frauen sind, die am meisten betroffen sind, weil sie direkt alle diese Gewalt spüren. Sie sind die, mit schmutzigem Wasser kochen müssen. Sie sind selbst die, am Rand der Minen zum Beispiel, nach Gold suchen oder nach Metallen suchen. Und vor allem sind die, die aus der Geschichte und noch heute nicht gehört werden. Wobei im Feminismus aus dem Apiayala wird gekämpft, damit es nicht eine starke Trennung gibt zwischen Männern und Frauen. Wir sind komplementär Und es gibt auch, also es ist natürlich, es sind auch Männer, die von Extraktivismus betroffen sind. Nur das zum Klären.
Ja, und da war es dann auch wichtig zu sagen, es gibt in Kolumbien diese Gesetze, die indigene Gemeinde und afrokolumbianische Gemeinden auch quasi das Territorium zulassen. Und also sie haben quasi das Recht, per Gesetz zumindest, aufs Territorium und auf Autoregierung. Und da ist aber auch voll wichtig zu wissen, wie diese Gemeinde dann auch organisiert sind. Und es sind kaum Frauen da. Also Frauen kommen kaum zu Wort. Ne? Das ist dann auch wichtig zu sagen, am Ende entscheiden Männer, was passiert mit diesen Ländern. Also es ist noch dazu.
Wir haben im Workshop auch über Francia Marquez Mina geredet und den Kampf gegen illegalen Bergbau und La Marcha de los Turbantes. Könnt ihr das als Beispiel nochmal erzählen, was es damit auf sich hat?
Ja, also Francia Márquez es una lideresa social y ambiental colombiana.
Genau, sie war eine soziale und ambientale Führerin, das Wort fehlt mir gerade selbst, genau. Und sie organisierte eben einen Marsch, wo grundsätzlich 15 Frauen gestartet sind. Nämlich von La Toma nach Bogotá, also dort, wo sie eben gelebt haben, nach Bogotá. Wie viele Kilometer das jetzt genau sind, weiß ich nicht, aber sehr, sehr viele. Und was interessant daran ist, 14 Tage sind sie unterwegs gewesen und interessant ist, dass im Laufe des Weges immer mehr Frauen sich angeschlossen haben. Also so genaue Zahlen gibt es dann auch nicht, zwischen 80 und Hunderten, je nachdem, aber einfach interessant, dass dann immer mehr wurden.
Pero bueno, sí, y eran, se llamaba la Marcha de los Turbantes porque eran mujeres afrocolombianas.
Es hieß Marcha de los Turbantes, weil es sich dabei um afrokolumbianische Frauen handelte und ihr Ziel war eben von der Regierung zu fordern, dass Frauen auch Land bekommen. Warum ist das wichtig? Wir haben vorher darüber gesprochen, dass vor allem Männer über die Landverteilung in diesen Vereinigungen sprechen, wo das dann auch zum Thema gemacht wird, wie sie verteilt werden und dort sitzen eben Männer, die darüber entscheiden. Und wie wir vorher mit Claudia gesprochen haben, über die Frage, wer davon am meisten betroffen ist, ist das Konzept einfach oft noch so, dass Frauen zu Hause sich um die Kinder kümmern, Hausfrauen sind und das Territorium, das Land benötigen, um ihre Kinder auch ernähren zu können. Und es geht eben auch darum, dass Frauen wirklich Herrinnen über ihr Land sind. Und sie sind alleinerziehend.
In unserem Podcast sprechen wir auch ganz viel über Care-Arbeit und Sorgegerechtigkeit. Inwiefern spielt das eine Rolle in der Resistenz, in dem Kampf gegen Extraktivismus?
Ja, gehört dazu, dass die Frauen nicht nur auf die Kinder aufpassen, sondern auf das Gebiet selbst, auf die Tiere, auf die Natur. Und deswegen haben sie, es wird gesagt zum Beispiel, dass Berta Cáceres mit dem Fluss sprach. Und diese Sensibilität entsteht vielleicht, man kann es nicht genau sagen, aus dieser Beziehung zur Umwelt, zur Natur, die vielleicht nur Frauen haben, weil sie eh die Personen sind, die auf alles aufpassen im Endeffekt, ne? Die diese Fürsorgearbeit durchführen müssen. Ja, ich denke, es hat eine andere Perspektive, wenn man über Business spricht, ne? Was sehr männlich ist. Was bringt mehr Profit? Was wird ökonomisch uns besser tun? Für die Frauen geht es nur darum, dass reine Fürsorgearbeit. Wie können wir alle schützen, wie es ist, weil die Natur als Wesen verstanden wird. Ich weiß es nicht, ob das so genau zu trennen gilt, aber es sind interessante Ideen, die man eher auf dem Weg gefunden hat, wie Frauen und Männer über Extraktivismus sprechen.
Wenn der Wandel, für den ihr euch auch einsetzt, eintritt, wenn wir jetzt ein bisschen utopisch denken, wo treffen wir uns denn dann wieder?
Ich würde sagen, dass wir uns genau da treffen würden, in einem gemeinsamen Raum, wo wir uns austauschen können, wo wir über verschiedene Utopien dann miteinander reden können. Und ich denke, das ist ein guter Anfang, dass wir da sind, um weiter gemeinsam zu sprechen, zu kämpfen. Ich würde sagen, die Zukunft schaut wirklich schön aus, wenn wir weiter diese Räume dann entwickeln können.
Ich mag sehr die Frage. Und wir haben auch im Workshop kurz darüber gesprochen. Also Francia, nein, ich bin gar nicht dazu gekommen, aber Francia spricht, sie sagt, dass sie hofft auf ein Zusammenkommen vom Land und Stadt, weil sie auseinander irgendwie gewachsen sind. Und am Land wird nicht die Stadt anerkannt und umgekehrt. Und es ist wichtig, quasi beide zu in Verbindung zu bringen. Und ja, also ich glaube, für mich sieht dann diese Utopie so aus, dass es keine Megaprojekte gibt aus internationalen oder sogar auch nationalen Companies, Unternehmen, die Natur einfach ausbeuten. Für mich sieht die Zukunft eine schöne Zukunft so aus, dass wir alle in Verbindung stehen zwischen Menschen, also zwischenmenschlicher Beziehung, was auch oft verloren wird, und auch dann eben wir als Teil der Natur und nicht diese Ausbeutung der Natur als Ressource, nein, nicht die Natur als Ressource zu sehen, das wäre für mich so die Utopie.
Dann danke für eure Zeit, für die Perspektiven, dass ihr den Workshop gemacht habt. Ich fand ihn sehr schön, ich fand ihn auch ein bisschen magisch. Ihr habt das nicht gesehen, wir standen alle an der Straße und haben so versucht, die Sonne einzufangen in den Rahmen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, es ist schon ein bisschen spät geworden. Und ja, hoffe, wir sehen uns vielleicht mal wieder.
Danke, Maxi. Das war's für heute. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig
und dem Kollektiv Periskop in Wien. Gefördert werden wir über das Erasmus-Plus-Programm der EU. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung, abonniert die Care-Werkstatt auf Instagram und empfehlt den Podcast weiter. Wir freuen uns auch immer über Post, Sprachnachrichten und Inspiration an podcast@kollektiv-periskop.org.
Bis zur nächsten Folge. Danke für nichts.
Kein Ding.